Hallo und herzlich willkommen, heißt sie Bodo Klose aus dem Ravensburger Radio Horeb Studio. Hallo. Mich bewegt, wenn ich eine Berufungsgeschichte höre, dass sie einen anregt und ermutigt, über Berufung nachzudenken und zwar auch herausfordernd, sich mal wieder Gedanken über die eigene Berufung zu machen. Das heißt, wir wollen Ihnen mit dieser Sendung Geschmack machen, in Richtung Berufung zu denken. Und vielleicht auch in Richtung einer besonderen Berufung, nämlich der ganzheitlichen Hingabe für Gott, zum Beispiel dem Priesterberuf. In Deutschland sind die Zahlen der Priesterberufungen ja im Vergleich zur internationalen Ebene eher weniger. In der weiten Welt gibt es da ganz andere Zahlen, wo viele Menschen sich für diesen Weg entscheiden. Und ja, wir wollen mit dieser Reihe Berufungsgeschichte auch wieder bei uns da etwas entgegenwirken, dass eben mehr Menschen auch wieder in diese Richtung kommen, sich zu überlegen, Mensch, könnte das was für mich sein oder Gott könnte das was für mich sein, diesen Beruf zu ergreifen. Eine solche Berufung möchten wir Ihnen heute vorstellen. Pater Jürgen Württemberger ist Mitglied der klösterlichen Gemeinschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben. Das ist eine augustinische Gemeinschaft, das heißt, sie orientiert sich an dem Ideal des heiligen Augustinus. Dieser verband klösterliches Leben mit seelsorgerlicher Tätigkeit für die Menschen auch außerhalb des Klosters. Pater Jürgen Württemberger lebt und wirkt in der Niederlassung der Gemeinschaft im Kloster Waghäusel. Das liegt südöstlich von Speyer und das beherbergt eine Marienwallfahrtsstätte, die Marienwallfahrtsstätte Mutter mit dem gütigen Herzen. Pater Jürgen ist an dieser Wallfahrtsstätte für die Begleitung und Betreuung von Gästen und Gruppen verantwortlich. Aus Waghäusel ist er zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Jürgen.
Grüß Gott, Herr Klose, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb.
Sie werden uns gleich Ihre Berufungsgeschichte erzählen, darauf freue ich mich. Aber vielleicht mal vorausgefragt, war Ihre Berufung mehr so ein einzelnes Ereignis oder eher ein längerer Prozess?
Nein, meine Berufung war im Grunde genommen eine Entwicklung, ein Zusammenspiel von vielen Begegnungen, von vielen Fügungen. Ja, also es gab kein jetzt Bekehrungserlebnis oder irgendein einschneidendes Erlebnis, das mich dazu gebracht hätte, sondern es war mehr so ein Wachsen, ja, und ein Hineinfinden.
Ein Wachsen, ein Hineinfinden, eine Entwicklung. Und ich denke, da kann man sich auch reindenken. Es werden sicher, ja, Begegnungen mit Menschen sein, Begegnungen mit Orten, die da wichtig sind, auch persönliche Erfahrungen, ein Gespür für Situationen. Ich denke, das wird alles in dieser Berufungsgeschichte drin stecken. Und ich lade Sie ein, liebe Hörer und Hörer, ja, nun dem Vortrag von Pater Jürgen zu lauschen, der uns nun seine Berufungsgeschichte erzählt. Bitte schön.
Ja, dann will ich mal beginnen, vielleicht einfach auch mit ein paar biografischen und lokalen Begebenheiten. Also ich bin jetzt 53 Jahre alt und aufgewachsen in einer kleinen Landpfarrei Wallkirch bei Waldshut am Hochrhein, also an der Grenze zur Schweiz. Diese Pfarrei, in der ich da aufgewachsen bin, die besteht aus 8 Ortsteilen, also auch sehr zerstreut, und einer dieser Ortsteile, Bannholz, da lebt meine Familie. Die Gegend war damals, also vor über 50 Jahren, noch ziemlich landwirtschaftlich auch geprägt. Es gab einige Landwirte im Dorf, unter denen hatte ich zum Teil auch meine Freunde und mit ihnen die Freizeit verbracht. Es gab ein paar mittelständische Handwerksbetriebe. Auch mein Vater selber ist Handwerker gewesen, Fliesenleger. Mein Bruder baut Kachelöfen, meine Schwester hat Bauzeichnerin gelernt, diesen Beruf aber dann nicht länger ausgeübt. Die nächsten weiterführenden Schulen waren dann in der nächsten Kreisstadt in Waldshut-Tiengen. Meine Mutter lebt noch mit 84 Jahren und die hört jetzt auch zu. Sie lebt bei meinem Bruder im Haus. Mein Vater ist schon vor 5 Jahren verstorben. Ich besuchte dann in diesem kleinen Ort Bannholz, damals gab es noch eine eigene Grundschule, nach der Grundschulzeit dann ein halbes Jahr die Realschule. Dann bin ich wieder zurück auf die Hauptschule für 2,5 Jahre und wechselte schließlich auf ein Internat, auf das Aufbaugymnasium St. Pirmin im mittelbadischen Sasbach. Also diese Schulzeit war schon irgendwie auch etwas turbulent. Und dann beendete ich 1984 sozusagen meine Schulkarriere mit dem Abitur in diesem katholischen Internat. Ja, wie habe ich meine Berufung gefunden? Das ist eine gute Frage, die ich mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Vortrag auch nochmal gestellt habe. Eigentlich habe ich sie gar nicht gefunden, indem ich sie gesucht habe. Zunächst einmal bin ich eben einfach in dieser ländlichen Gegend da aufgewachsen. Kirchliche Angebote waren relativ rar. Es gab zwar eine Landjugendgruppe, aber weil das auch über die ganze Pfarrei zerstreut war und irgendwie habe ich da keinen Zugang dazu gefunden und es hätte auch immer die Entfernungen in den Pfarrort zu überwinden gegeben. Und so ist es am Ende dabei geblieben, dass ich mich zwar den Ministranten angeschlossen habe, aber sonst keine weitere religiöse Gruppe hatte oder irgendwo einen Moment, wo ich dort vielleicht meine Berufung hätte finden können. Und das war es dann zunächst einmal, dieses Großwerden in dieser Gegend. Und eigentlich äußerlich betrachtet gab es nichts, was meine Berufung in dem Sinn gefördert hätte. Es hat mich niemand ernsthaft darauf angesprochen. Es gab zunächst noch kein Kloster in der Nähe, das hat sich ja später dann geändert. Es gab eben keine weitere religiöse Gruppierung, da ich mich hätte anschließen können. Und ich war ja selber ein sehr zurückhaltender Mensch. Die Lebendigkeit und die Vielfalt der Kirche, die ist mir erst dann später aufgegangen. Was war es dann aber vielleicht, dass die Berufung in mir doch wach werden ließ? Also mit meinen Eltern haben wir nicht viel über den Glauben miteinander gesprochen, aber wir sind mit großer Regelmäßigkeit in die Heilige Messe gegangen. Das gehörte einfach dazu. Wir praktizierten auch das Tischgebet und haben so die Tradition zu den kirchlichen Festen gelebt, an Weihnachten, an Ostern und so weiter. Unter den Menschen, die mich vielleicht dann doch aber im Glauben mehr beeinflusst hatten, als ich es damals vielleicht selber auch merkte, da war meine Großmutter. Meine Großmutter war ein ganz liebevoller Mensch und irgendwo immer auch der einende Punkt in unserer Familie, auch wenn es mal Schwierigkeiten gab. Sie hat ein tiefes, gläubiges Leben gehabt. Sie hat sehr viel gebetet. Ich erinnere mich sogar selber noch daran, an das eine oder andere Rosenkranzgebet mit ihr, gerade auch in der Adventszeit. Und eben, wenn es mal Schwierigkeiten gab oder wenn mal Streit da war, dann konnte sie einfach mir oder auch anderen Menschen sagen, ich bete für dich den Rosenkranz. Ja, und das hatte sie wirklich auch ganz ernst gemeint. Dann nahm sie mich noch als kleinen Bub auch hin und da mal auf kleinere Wallfahrten mit. Da gab es vor allen Dingen in dieser Gegend den Wallfahrtsort Todtmoos. Das ist ein regionaler Wallfahrtsort in der südlichsten Teil der Diözese Freiburg. Und ich erinnere mich daran, als ich schließlich dann auf das Priestertum zuging und auch vor der Weihe stand. Sie hat meine Priesterweihe selber nicht mehr miterlebt. Aber wie ich mir dann für die Priesterweihe ein Kelch anfertigen ließ, nach eigenen Vorgaben, und der hat auch ein bisschen was gekostet, da hatte sie hatte nicht viel Geld, mir quasi die Hälfte dessen, was sie noch hatte, gegeben und gesagt, das ist mein Geschenk für dich. Und ich denke, das war mehr als einfach irgendein Geschenk. Also ich denke, da gab es einen Einfluss sicher auch von ihr her auf meine Berufung, obwohl es auch so war, dass sie mich nie selber darauf angesprochen hat, willst du das nicht werden, willst du nicht Priester werden oder so. Das hatte sie eigentlich nicht gemacht. Eine starke Erfahrung, weil ich vielleicht auch sonst keine anderen religiösen Ansprachen hatte oder Möglichkeiten, auch Dinge zu erfahren, war für mich einfach die Liturgie, in meiner Heimatpfarrei. Die Liturgie war für mich einfach wirklich etwas Besonderes. Es war das Fest, es war das Heilige, es war das, was mir Jesus auch nahegebracht hat. Wir hatten damals einen Pfarrer gehabt, der war nicht bei allen sehr angesehen. Er hatte auch vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit mit sich selber. Aber das hat mich gar nicht so gestört und gehindert. Aber er hat immer sehr würdig die Liturgie gefeiert. Und obwohl wir eben über den Glauben gar nicht so viel geredet haben, ja, habe ich durch die Liturgie immer tiefe und tiefere Empfindungen bekommen, auch für das, was da eigentlich gefeiert wird und was manche vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen können. Gerade zum Beispiel die Liturgie am Karfreitag hat mich immer tief bewegt, auch die Kreuzverehrung, und hat mich als Kind schon tief betroffen gemacht, dass ich mir einfach das gesagt habe: Jesus, dein göttlicher Freund, so wie wir das dann auch im Kommunionunterricht gelernt haben, er hat sein Leben für dich gegeben. Und das fand ich schon eigentlich ganz umwerfend für mich. Und dann kamen natürlich auch die anderen Feste, die immer sehr froh auch gefeiert wurden. Das Osterfest und Weihnachten, Maria Himmelfahrt, das war das Patrozinium dort der Pfarrkirche. Bei der Liturgie kann ich dann noch sagen, ich hatte einen Patenonkel und seine leibliche Schwester. Die sind beiden ganz gewöhnlichen Berufen nachgegangen. Aber in unserem Pfarrort hatten sie noch einen kleinen Tante-Emma-Laden neben der Pfarrkirche. Und sie hatten nebenamtlich den Messnerdienst in unserer Pfarrgemeinde versehen und mit ganz großem Engagement die kirchlichen Feste vorbereitet, auch mit großer Liebe die Kirche geschmückt und so weiter. Und das hat mich auch mit Freude erfüllt. Manchmal habe ich mich daran beteiligt und so weiter. Ansonsten gab es in meiner Verwandtschaft noch eine Cousine, die sich später, die heute auch sehr stark engagiert ist in der Kirche und so weiter. Aber es gab ansonsten keinen Anstoß für meine Berufung. Wir hatten in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, nie einen Neupriester gehabt in der Pfarrei. Es gab also keine andere Ansprache oder Anstoß, über meine Berufung nachzudenken. Und trotzdem schlich sich am Ende meiner Grundschulzeit, und das ist natürlich vielleicht eher außergewöhnlich, der Gedanke bei mir heran: Willst du nicht Priester werden? Trotzdem war dieser Wunsch auch bei mir nicht unumkämpft. Ich erinnere mich, das ist so eine ganz kleine Begebenheit, vielleicht eher nebensächlich, aber für mich doch auch irgendwie prägend. Ich erinnere mich noch daran, wie wir in unserem Dorf, da gab es eine eigene Kapelle, eine Sebastianskapelle, da war einmal in der Woche die Heilige Messe, sei mal am Dienstagabend. Aber just damals am Dienstagabend liefen immer ganz spannende Spielfilme auch im Fernsehen und manchmal Karl-May-Filme, ja. Und ich war manchmal versucht, das eine dem anderen vorzuziehen, ja. Und ich staune noch selber, wie ich mich damals schon gefragt habe, beziehungsweise mir bewusst gemacht habe: Wenn ich nicht hingehe zur Heiligen Messe, zum Pfarrer, zu diesem Priester, dann steht er womöglich am Altar alleine. Wenn ich diesen Dienst nicht tue, dann tut ihn vielleicht kein anderer. Und so habe ich mich dann doch manchmal auch gleichsam überwunden, um die Heilige Messe da zu besuchen. Am Ende meiner Grundschulzeit war in mir aber das Verlangen auf jeden Fall deutlich, mich mindestens mal schulisch darauf einzustellen, Priester werden zu können, obwohl ich sicher ganz viel noch nicht erahnt habe, was da eigentlich noch auf mich zukommt. Und zuerst war es ja dann auch so, dann ging ich in die Realschule, dort scheiterte ich an der Schule, das wäre eine eigene Geschichte. Und dann war es für mich einen Moment ganz schwierig zu sehen, ja, aber wie erfüllt sich denn dieser Weg zur Vorbereitung, wenn du Priester werden willst und schon das mit der Schule nicht so klappt, ohne dieses Weiterkommen. Und ich fing auch damals schon an, mit dem lieben Gott etwas zu handeln, beziehungsweise vielleicht auch manches zu hinterfragen oder mit ihm zu hadern und einfach ihm zu sagen, lieber Gott, eigentlich war ich bereit, mein Leben doch auf dich auszurichten und vielleicht diesen Dienst zu tun, wenn du mich gebrauchen willst. Aber wenn ich das mit der Schule schon nicht schaffe, das ist doch jetzt mein Beitrag gewesen, ja, dann bist du jetzt an der Reihe. Dann musst du jetzt schauen, wie ich weiterkomme. Und so ging ich also dann nach dieser halbjährigen Realschule zurück auf die Hauptschule. Und es trat zuerst einmal ein bisschen Funkstille ein zwischen mir und dem lieben Gott. Ich habe nicht aufgehört, die Messe zu besuchen und so weiter. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, naja, vielleicht wird es doch dann irgendetwas anderes. Hatte dann mal, wie man das früher auch so gemacht hat, mal auf einer Verwaltungsstelle in der Kurverwaltung in einem nahegelegenen Kurort in Hirnschwand ein Praktikum gemacht, aber irgendwie, da sprang überhaupt kein Funke über. Und dann nach 2,5 Jahren der Hauptschule, ich war dann also in der 8. Klasse, dann fiel an einem, ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre, an einem Adventssonntag mein Blick auf eine Anzeige in einer Zeitschrift über eine Schule, nämlich das Seminar St. Pirmin in Sasbach, das ist im Mittelbadischen. Und ich begriff sofort, das ist deine Chance, weiterzukommen mit der Schule. Und wie ich meine Eltern diesen Plan kundtat, dann waren sie zwar sehr überrascht, weil sie wollten mich früher schon einmal auch selber ins Internat geben, da wollte ich aber nicht. Und meine Eltern haben dann aber alles getan, dass mir das möglich geworden ist. Und da habe ich zum ersten Mal bei diesem Blick auf diese Zeitschrift, auf diese Anzeige, auf diese Seminars etwas gespürt, wo ich wusste, das ist kein Zufall. Das ist nicht einfach nur so eine Idee, sondern das ist wirklich von Gott gefügt und gewollt. So war ich mindestens dieser Überzeugung und ich denke, es war auch so. Und so bin ich dann 1978 in das Seminar St. Pirmin eingetreten und ich habe dort einfach alles, was dort vermittelt worden ist, und ich habe eine relativ positive Erinnerung an diese Internatszeit. Das Internat wurde von einem Priester geleitet. Wir hatten jeden Tag die Möglichkeit zur Heiligen Messe. Wir mussten nicht, aber wir durften. Es gab viele religiöse Angebote. Und ich habe das dort alles wie einen Schwamm aufgesogen. All das, was ich dort zu hören bekam, auch gerade in der Glaubensunterweisung, beim Gebet und so weiter. Es war wirklich ein Stück weit dann auch eine neue Welt für mich. Parallel dazu ereignete sich noch etwas anderes. 2,5 Kilometer von meinem Heimatort entfernt wurde eben die im Mittelalter gegründete Gemeinschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben und der Schwestern vom gemeinsamen Leben. Beide Gemeinschaften waren im Laufe der Geschichte wieder erloschen, wurden dort 1975 in Mariabronn wiederbelebt. Das war damals im Mittelalter, also die erste Gründung. Sie ging auf einen Diakon zurück, Gerhard Grote. Das war eine Erneuerungsbewegung, die Devotio Moderna. Und im Holländischen hat man sie die Brüder vom humanen Leben genannt. Das hatte eine doppelte Wortbedeutung. Mit diesem humanen Leben war wirklich das gemeinschaftliche Leben gemeint, wie in einer Hausgemeinschaft. Und zugleich meinte dieses Wort aber Chemein auch im Sinne von allgemein. Die Brüder und Schwestern wollten kein Bettelorden sein, sie wollten kein abgeschiedenes Kloster sein, sondern einfach leben in den Städten unter den Menschen, durch ihre Hände Arbeit Geld verdienen, trotzdem ein religiöses Leben führen, aus der eigenen Schrift lesen, mit anderen Menschen, die sie in ihre Häuser einluden, einen Austausch pflegen, auch über die Heilige Schrift. Und so hatten sie offene Häuser eben gehabt. Sie haben die erste Klosterbuchdruckerei in Deutschland oder überhaupt gehabt. Das war im Kloster Marienthal im Rheingau. Dort waren sie mal ansässig, auch für eine Zeit lang. Und sie begannen, die Bibel in deutsche Sprache zu übersetzen, auch wenn sie noch keine Vollbibel hatten. Diese Lebensform und ihr Anliegen war für die Kirche damals noch etwas sehr Ungewöhnliches. Und um sich kirchlich dann abzusichern, gründeten sie eine Augustiner Chorherrenkongregation, die quasi das Dach bildete, unter denen die Brüder und Schwestern ihr Leben entfalten konnten. Dann erlosch eben diese Kongregation und wurde in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wiederbelebt und in der Form der Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben durch unseren ersten Opernpater Johannes Lehmann Dronke Mitte der 70er Jahre an diesem Ort Mariabronnen. Auf der Schwesternseite war es Schwester Jana Maria Zmuzinski, die erste Schwester wieder in dieser Gemeinschaft. Das geschah an einem Ort, eben, ich habe schon gesagt, 2,5 Kilometer von meiner Heimat weg, in einem Seitental im Schwarzwald, in einer alten Mühle, also in keinem historischen Klostergebäude. Und ich war ungefähr 13, 14 Jahre alt, als ich die ersten Kontakte dahin bekam. Und dieses Leben dieser beiden Gemeinschaften hat mich damals sehr angesprochen, ja, ein Stück weit begeistert, sodass ich ganz viele Zeit auch dort verbrachte, wenn ich in den Ferien aus dem Internat dann nach Hause gekommen bin. Aber für mich galt es ja zunächst auch einmal, das war gerade die Zeit, wo ja auch die Internatszeit begann, ganz brav meine Schulausbildung weiter zu betreiben. Als ich dann 1984 mit der Schule fertig war, hatte ich mich nach einigem Suchen dann entschieden, genau dieser Gemeinschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben beizutreten.
Dir will ich dienen mit ganzem Herzen, dir mich aufgeben mit ganzem Seelen.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb und heute erzählt uns Pater Jürgen Württemberger seine Berufungsgeschichte. Und er war gerade dabei in dieser Station, wo er zum einen die Schule besucht hat im Seminar St. Pirmit im mittelbadischen Sassbach und parallel dazu hat er schon die Gemeinschaft der Brüder und die Gemeinschaft der Schwestern vom gemeinsamen Leben kennengelernt, ganz in seiner Nähe, wo er aufgewachsen ist. Und ja, damit an dem Punkt sind wir jetzt gerade, Pater Jürgen. Wie ging es denn weiter?
Ja, also zunächst einmal habe ich mich eben auf meinem Weg von vielen Dingen einfach führen lassen. Ich habe mir nicht die Wege ausgesucht oder die Gemeinschaften, sondern das, was mir einfach zugewachsen ist. Und so war es ja auch bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Allerdings hatte ich zuvor noch eine wichtige Etappe gehabt. Das war noch während der Internatszeit. Ich habe in dieser Zeit die Schönstattbewegung kennengelernt. Ein Schüler, der ein paar Jahre über mir war im Internat, er gehörte der Schönstattbewegung an, der Schönstattjugend. Und er leitete in unserem Internat eine kleine Jugendgruppe, in der er uns versuchte, mit der Pädagogik und der besonderen Bedeutung Mariens, so wie sie die Schönstattbewegung versteht, eben vertraut zu machen. Und zum ersten Mal verstand ich dort eben, Maria zu vertrauen, mit ihr einen Weg zu gehen. Das ist mehr als bestimmte Formen der Frömmigkeit. Und ich habe dort auch gelernt, ein Stück weit auf die Vorsehung wirklich zu vertrauen. Wir hatten ein für mich besonderes Erlebnis oder besondere Erfahrung miteinander geteilt. Wir hatten mit 25 Teilnehmern einen Pilgerweg von Baden-Baden nach Freiburg unternommen, ganz unter dem Zeichen der Vorsehung. Wir wollten einfach mal schauen, ich möchte fast in Anführungszeichen sagen, testen, ja stimmt das, dass Gott für einen sorgt und dass er einen begleitet. Und so sind wir in Baden-Baden gestartet, zu Fuß. Wir hatten für diesen ganzen Weg bis nach Freiburg keine Übernachtungen vorgesehen, glaube ich nur am ersten Tag und am letzten und ganz wenig Taschengeld dabei. Ich glaube, es war damals 1,70 Mark. Und dann wollten wir einfach schauen, was passiert. Und Tag für Tag, wie wir da unterwegs waren, erlebten wir eine Überraschung, eine Vorsehung nach der anderen. Wir haben zum Teil verdutzte Leute gesehen, sind ihnen begegnet, die über diesen Versuch etwas überrascht waren. Aber wir haben ganz viele gefunden, die auch davon wirklich angetan waren und die uns einfach ihre Möglichkeiten zur Verfügung gestellt haben zum Übernachten in einem Dorf. Wir kamen zu einer Messe abends dazu und dann haben uns hinterher ein Teil der Leute mit nach Hause genommen, um privat zu übernachten. Ein anderer Teil konnte in einem Nebenraum einer Wirtschaft ein Quartier haben. Die Menschen haben uns Lebensmittel gebracht, um uns da zu unterstützen. Es fanden viele schöne Gespräche statt auf diesem Weg. Und am Ende, wir waren dann schon auch erschöpft, wie wir in Freiburg ankamen. Es war im Sommer gewesen und eine ziemliche Hitze. Aber wir waren überglücklich, wirklich sagen zu können, ja, Gott sorgt für uns, Gott hat für uns gesorgt. Dieser Mitschüler, der uns auch dazu animiert hat oder mich dazu animiert hat, auf diesem Pilgerweg mitzugehen, er leitet die Schönstattbewegung unserer Diözese und noch heute stehen wir in freundschaftlicher Verbundenheit, wenn wir uns auch nicht oft sehen können, aber in diesem Jahr kann ich mit ihm zusammen eine Lourdes-Wallfahrt der Diözese auch begleiten. So gab es also ganz starke Bezüge auch zu dieser Bewegung dahin. Mich hat immer auch berührt, wir sind natürlich oft in Schönstatt auch gewesen und haben dort die Dreifaltigkeitskirche auf dem Berg Schönstatt besucht und sind dort am Grab des Gründers Pater Josef Kentenich gekniet. Und dort ist er in diesem Sarkophag eingemeißelt, eingraviert, die Worte, die Lexi d'Ecclesiam, er liebte die Kirche. Und das hat mich immer sehr angesprochen, weil Pater Kentenich ja auch eine Persönlichkeit war, die durchaus von der Kirche geprüft und ja quasi ins Exil geschickt worden ist, weil man die Bewegung eben prüfen wollte. Aber dass er an dieser Liebe zur Kirche festgehalten hat, das hat mich immer tief angesprochen. Und das ist mir geblieben, auch von dieser Bewegung, wie ich an vielen Orten und durch manche andere Bewegungen mich habe auch immer inspirieren lassen. Aber eben am Ende hatte ich mich dann doch entschieden, der Gemeinschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben beizutreten. Morgen ist der 8. Dezember, der Tag, an dem ich meine erste Profess vor 32 Jahren abgelegt habe. Dann habe ich 5 Jahre ein ordenseigenes Studium gehabt in einer sehr familiären Atmosphäre. Kardinal Christoph von Schönborn war damals noch Professor in Fribourg in der Schweiz und kam als Dominikaner auch zu uns ins Haus und hat dieses Studium begleitet, beraten, uns andere Dozenten besorgt und wir studierten sehr intensiv in einer Familie und das hat mir sehr gut getan. Anschließend habe ich den Pastoralkurs mit dem Priesteramtskandidaten der Erzdiözese Freiburg besucht und schließlich wurde ich am 6. Oktober 1991 in meiner Heimatgemeinde in Waldkirch bei Waldshut mit 2 weiteren Mitbrüdern zum Priester geweiht. Es folgten dann Kaplansjahre in Freiburg. Wir hatten dort eine Pfarrei zeitweise betreut, St. Martin. Und dann kam ich in eine Niederlassung, die wir einige Zeit vorher übernommen hatten, Maria Linden. Das lag gar nicht so weit weg von dem mittelbadischen Saasbach, wo ich eben im Internat war. Dieses Maria Linden war ein Wallfahrtsort, ist ein Wallfahrtsort. Und ich war dort angesiedelt, bin aber dann wieder in die Pfarreiarbeit gegeben worden. Dort zunächst als Kaplan habe ich bei einem Diözesanpriester wieder begonnen und mit fortschreitenden Jahren hat dieser Diözesanpriester dann die eine und die andere Pfarrei abgegeben. Ich habe dann dort die Pfarreien übernommen. Das war für mich eine große Herausforderung und manchmal vielleicht auch an der Grenze. Ich hatte aber mich auch da irgendwo dann doch wieder führen lassen und vielleicht eine Geschichte am Rande. wie dann die dritte Pfarrei dazu kam, Neusatz-Eck, da fühlte ich mich schon sehr gefordert und wie es dann so ist, man will ja auch alles recht machen und schauen, dass die Menschen dann, die ja den Vorgänger auch kannten, dann nicht enttäuscht sind und so saust sie von einem Termin zum anderen, um allem zu entsprechen. Und dann hatte ich nach 4 Wochen, nachdem diese dritte Pfarrei dabei war, einen ziemlichen Autounfall mitten auf der Straßenkreuzung vor der Pfarrkirche gehabt, weil ich einfach für einen Moment lang durch diese Anspannungen auch überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe, was um mich her vorgeht. Und dann kam es zu diesem Autounfall, aber es kam zum Glück keine Person zu Schaden. Die Autos waren hinüber. So, und das hat mich dann ins Nachdenken gebracht. Und obwohl ich zuerst einmal geschockt war und auch peinlich berührt vorher da in der Pfarrei, und es waren ja auch sofort manche aus der Pfarrei da, die das gesehen hatten, hatte ich im Nachhinein den Eindruck, als sei das fast ein Zeichen vom lieben Gott, dass er mir nochmal sagen will, nicht du musst es machen, was da geschieht und was wichtig in der Pfarrei ist. Du kannst nur das tun, was du menschlich gesehen zur Verfügung stellen kannst. Das andere tue ich. Und ab diesem Zeitpunkt ging es mir wesentlich besser. Und dann konnte ich wirklich auch die Arbeit, und das war eine sehr schöne Arbeit dort, weiterführen noch manche Jahre. Und ich habe gerade dort in den Pfarreien so viele Begegnungen gehabt, Personen, die mir auch Ehrenamtliche, die mich in meinem Dienst unterstützt haben, dass ich gerade auch dort die Jahre eigentlich nicht missen möchte. In diese Zeit hinein fiel auch der Kontakt dieser Pfarrer, bei dem ich dort als Kaplan angefangen hatte. Er gehörte auch zur Fokularbewegung. Und da war wieder der Moment da, dass durch diesen Pfarrer, aber auch Familien, die in diesem Ort waren, die zur Fokularbewegung gehört hatten, auch ich einen Kontakt zur Fokularbewegung fand. Und ich war sehr angesprochen, auch von dieser Art und Weise zu leben, auch die Frage der Einheit zu leben, was ja eine ganz starke Idee in der Fokularbewegung ist, die Einheit mit den Menschen, mit denen man lebt, die Einheit in der Kirche. Und später kam sich auch noch die Ökumene als starken Moment dazu. Und so hatte ich mich dann entschieden, als ich dann nach 14 Jahren dort meinen Dienst als Pfarrer beendet hatte, dass ich für ein halbes Jahr in eine Schule der Fokularbewegung in Lupiano, das liegt in der Toskana südlich von Florenz, gehe und dort quasi nochmal so eine Schule der Spiritualität und, was sich herausgestellt hat, auch wirklich eine Lebensschule nochmal mitgemacht hatte und nochmals mein Blick auch geweitet wurde auf die Vielfalt und die Schönheit auch der Kirche. Ja, und dann nach dieser Zeit in Lopiano kehrte ich dann zurück in unser Gründungshaus Maria Bronn im Südschwarzwald und trat dort wieder den Dienst als Pfarrer an. Zuerst in 2 und dann in 3 Pfarreien für weitere 6 Jahre. Ich habe dann allerdings auch durch die Umstände, die dann da so waren und die nun doch schon lange Zeit, die ich in der Pfarrseelsorge war, 23 Jahre, und so wichtig ich das auch fand und bereichernd, doch auch gespürt, dass diese Zeit für mich vielleicht auch abgelaufen ist. Ich hatte das Verlangen, wieder mehr nur in unmittelbarer Seelsorge, weniger mit Verwaltung und all diesen Dingen auch zu tun zu haben, diesen Wunsch wieder stärker in mir. Genau, und das auch an einem Ort der Verehrung Mariens zu tun, das war dann mein Wunsch.
Sie hören Radio Horeb, die Spiritualität, heute mit der Berufungsgeschichte von Pater Jürgen Württemberger. Mein Name ist Bodo Klose und ich führe durch diese Sendung. Und Pater Württemberger, Pater Jürgen, Sie haben uns nun eben einiges aus Ihrer Geschichte erzählt, auch jetzt angeregt durch die Musik. Ganz viel steckt drin von sich führen lassen, sich hingeben, habe ich gehört. Sie haben Gemeinschaften kennengelernt, natürlich die Gemeinschaft vom gemeinsamen Leben, diese Klostergemeinschaft, der Sie nun auch selber angehören. Sie haben auch die Schönstattbewegung kennengelernt, die Fokularbewegung. Sie hatten Impulse aus der eigenen Familie. Und das finde ich, also dieses Zusammenspiel war jetzt schön auch herauszuhören, wie alles zusammengefügt hat, dass Sie dann auch eben zur Gemeinschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben gekommen sind. Heute, ich habe es eingangs gesagt, sind Sie zuständig für die Gäste und die Besucher an der Wallfahrtsstätte dort im Kloster Waghäusel. Ja, vielleicht können Sie das noch kurz erzählen. Wie sind Sie dazu gekommen? Was bedeutet es für Sie, dort zu sein?
Ja, also ich habe ja vorher schon erzählt, dass nachdem ich 23 Jahre im Pfarrdienst gewesen bin, ich eben dann den Wunsch hatte, an so einen Ort Dienst tun zu dürfen, und bin eben dann 2015 nach Waghäusel versetzt worden. Dem ging aber voraus, dass es für unsere Ordensgemeinschaft zwei Stellen zu besetzen gab, eben in Marialinden und in Waghäusel, und das war ein Moment offen, wo komme ich hin? Und das war wiederum so, der andere Ort Marialinden wäre ein Ort gewesen, der für mich auch in Frage gekommen wäre, weil ich dort eben in dieser Seelsorgeeinheit schon einmal war und der noch näher auch an meiner Heimat liegt, ein Stück weit. Aber ich habe mir dann auch gesagt, ich darf das nicht zu menschlich jetzt angehen und schauen, wo sind die Vorzüge und wo gingst du lieber hin, sondern ich habe es am Ende dann meinem Oberen überlassen, mich dort hinzusetzen, wo er mich haben will. Und so hat er mich eben nach Waghäusel versetzt und ich fühle mich wirklich auch hierher geführt. Ich weiß nicht, wer Waghäusel kennt und die Umgebung. Für jemand, der aus dem Schwarzwald kommt und aus so einer schönen Gegend wie dem Südschwarzwald mit Blick auf die Schweizer Berge, die ich immer sehr gemocht habe, der wird solches in Waghäusel nicht finden. Auch an Historischem ist in Waghäusel selber nicht so viel zu finden. Es gibt einen Teil der alten Wallfahrtskirche, die dann auch erweitert worden ist und wieder mal neu aufgebaut worden ist. Aber nach Waghäusel kommt man nicht eben wegen schönen Gebäuden oder wegen der besonders schönen Lage, sondern hier trägt die Mutter Gottes, das Gnadenbild, den Titel Mutter mit dem gütigen Herzen. Und von Anfang an, wo ich hierher kam und meinen Dienst hier begann, war ich überwältigt, wie hier die Menschen eben einfach diese Zuneigung Gottes und die Zuneigung Mariens suchen und auch hier ganz offen sind für die Seelsorge. Was ich aus den Pfarreien kaum noch kannte, war zum Beispiel die Beichtseelsorge. In den Pfarreien haben wir oft nur eine Handvoll Personen gehabt vor den Festen, die Sakrament empfangen wollten. Und hier in Waghäusel musste ich gleich bei meinem ersten Tag, an dem ich hier Dienst tat, es war ein Herz-Jesu-Freitag im September, saß ich hier fast 4 Stunden am Stück im Beichtstuhl, wo eine Person nach der anderen kam. Und ich war richtig hinterher kaputt körperlich, ja, aber auch überaus glücklich, weil ich gespürt habe, die Leute haben ein Bedürfnis. Es gibt viele auch Leute in schwierigen Situationen, die Hilfe suchen, die Seelsorge suchen und die einfach manchmal auch nur das Gebet oder das gesegnet werden suchen. Wir bieten in Waghäusel auch meinetwegen zum Beispiel am Herz-Jesu-Freitag einen Segnungsabend an, wo die Menschen kommen, um einfach ihre Anliegen benennen zu können, den Segen für irgendwelche Situationen zu erbitten. Und da war für mich gleichsam neu zu spüren, für was ich meinen Weg der Berufung eigentlich auch gegangen bin, nämlich genau diese geistlichen Dinge leben und weitergeben zu können. Und die waren vorher doch nur zum Teil angefragt und abgefragt worden. Also hier empfinde ich Waghäusel wirklich als einen gesegneten Ort auch. Und wir leben hier mit 5 Mitbrüdern zusammen. Es leben hier Laien mit uns. Es leben hier andere Personen, die als Gäste kommen mit uns. Wir haben hier, wie auch in Mariabronn, ein sehr offenes Haus. Wir haben ein Gästehaus hier. Es kommen mehrmals im Jahr auch Jugendgruppen, meinetwegen aus der charismatischen Erneuerung, andere Jugendgruppen, die hier ihr Programm gestalten, mit denen wir dann irgendwie mitleben, denen wir unsere priesterlichen Dienste anbieten und so weiter. Und das ist für mich wirklich selber eine Oase geworden, und die Dienste, die einen manchmal auch fordern, sie sind zugleich ein Geschenk für einen. Ja, so ist dieses Waghäusel, wo ich jetzt eben gern meinen Dienst tue. Und das ist wieder ein Marienwallfahrtsort. Ich hatte vorher eben bisher noch in keinem Marienwallfahrtsort direkt Dienst getan, aber es haben mich immer solche Orte begleitet, wo ich auch manchmal gewisse Zuflucht fand, auch in Schwierigkeiten, in schwierigen Situationen, die ich selber erlebt habe und wo ich dann hingehen konnte, auch zum Gebet und einfach auch wieder Orientierung und Halt fand. Und so bin ich jetzt ganz dankbar, hier an diesem Ort zu sein und neben der Seelsorge an den Pilgern, die jetzt nicht in großen Pilgergruppen, aber die einfach die Personen sind, die hier aus der Region dann kommen, an unseren Gottesdiensten Angeboten teilnehmen oder auch diese Jugendgruppen, charismatische Erneuerung, Totus Tuus, andere Gruppen, Firmengruppen auch mal, die einfach mit begleiten zu dürfen, das ist ein echtes Geschenk. Ja, das wäre soweit mal mein Blick und meine Berufungsgeschichte, mein Weg, wie ein Stück weit gegangen ist. Ja, es gäbe noch viel zu erwähnen, aber vielleicht ist jetzt auch der Moment für nochmal Rückfragen oder ja.
Pater Jürgen, ganz herzlichen Dank für Ihre Berufungsgeschichte. Sie haben uns richtig schön teilhaben lassen, auch an persönlichen Momenten. Vielen Dank. Und ja, bitte. Liebe Hörer und Hörer, nun ist die Möglichkeit für Sie, auch bei uns anzurufen. Pater Jürgen hat es gerade angesprochen. Vielleicht haben Sie noch eine Frage, eine Rückfrage an seine Berufungsgeschichte. Oder vielleicht hat sie etwas besonders auch angesprochen, als er nun es erzählt hat. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Ich sage die Nummer gerade nochmal: 089. 517-008-008. Ja, wir freuen uns auf Ihre Fragen über die Berufungsgeschichte von Pater Jürgen Württemberger oder auch, was Sie an dieser Berufungsgeschichte, was Sie angesprochen hat, was Ihnen gefallen hat. Pater Jürgen, vielleicht nur Rückfrage von meiner Seite.
Ja.
Sie haben ja einige Marienwallfahrtsorte angesprochen. Also Sie haben Mariabronnen angesprochen, da haben Sie ganz in der Nähe gelebt, da sind Sie aufgewachsen. Ich glaube, 2,5 Kilometer, haben Sie gesagt, von Ihrem Haus entfernt ist es damals entstanden. Ist natürlich dann wichtig, dann Todtmoos, Schönstadt, Maria Linden haben Sie angesprochen, Waghäusel heute natürlich auch. Vielleicht können Sie das nochmal sagen. Was fasziniert Sie an diesen Marienwallfahrtsorten? Was ist das Besondere? Mal konkret gesprochen.
Ich glaube, das ist einfach, zunächst mal sind es ja Orte, wo man hinkommt, die auch schon geprägt sind, ja, und wo oft schon über Jahrhunderte auch Leute gebetet haben. Und ich finde, das schafft eine Atmosphäre, in die wir eintauchen können. In Todtmoos, in diesem Marienwallfahrtsort im Südschwarzwald, dort wird ein schmerzhaftes Muttergottesbild verehrt. Und für mich ist dies einfach der Moment, wo Maria auch sich gleichsam identifiziert mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Herausforderungen, mit unserem Leid. Ja. Und sie macht uns durch die Art und Weise, wie sie dort eben auch präsentiert wird, uns eigentlich Mut, dass wir sagen, ich darf mein Leid oder meine Schwierigkeiten mit ihrem Leid auch oder mit dem Leid Jesu auch verbinden. Und das gibt einfach Auftrieb, dass wir wissen, wir glauben an einen Gott, der wirklich empfindet auch für uns, der nicht weit entfernt ist. Ja. In jedem Marienwallfahrtsort habe ich so das Empfinden, dass wir durch Maria gerade lernen, wir haben da einen Menschen, der mit Gott gelebt hat, der ganz innig mit ihm verbunden war, ja, und der trotzdem auch uns nahe ist, ja. Und so diese Punkte sind es vielleicht, die das dann gerade ausmachen, ja.
Sie haben in Ihrer Berufungsgeschichte erzählt, obwohl jetzt merke ich gerade, dass jemand sich meldet gerade.
Ja.
Ich darf begrüßen aus Halle Frau Rees. Grüß Gott.
Pater Jürgen, ich habe eine Frage. Mein Name ist Rees und spielen Frauen in Ihrem Leben auch eine Rolle oder hatten Sie mal eine Freundin?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte auf jeden Fall gute Kontakte, auch schon allein von meiner Arbeit her. Es ist ja fast für einen Pfarrer normal, dass er oft mehr auch mit Frauen zusammenarbeitet, die ehrenamtlich in der Kirche tätig sind. Ich hatte auch gute Kontakte auch zu jüngeren Frauen durch die Jugendarbeit. Ja, und es gab da durchaus auch Personen, wo man sich hätte vorstellen können, mit denen hätte ich vielleicht auch durchs Leben gehen können, ja. Ja, aber ich hatte mich ja entschieden, ja, und ich wusste auch immer, auch wenn solche Situationen kommen, ich fühlte mich immer von Gott geführt. Und dann wusste ich auch, dass es eine Antwort darauf geben muss, mit diesen Fragen umzugehen.
Frau Rees, ganz herzlichen Dank für diese Frage. Eine persönliche Frage, aber warum nicht? Also, Pater Jürgen,
ja, genau.
Macht es auch lebendig und menschlich, finde es gut, ja, dass wir das, ja, das ganze Leben gehört in so eine Berufung hinein. Und ja, danke, dass Sie uns haben teilhaben lassen. Ich hätte auch noch ein paar Fragen, was weiß ich, so, was Sie auch so an Bibelworten bewegt hat oder auch dieser Unfall, den Sie erlebt haben, wie Sie geschildert haben, das war ja auch sehr berührend. Allerdings sind wir schon am Ende unserer Sendezeit. Von daher würde ich sagen, ja, wer mal mehr noch von Pater Jürgen Württemberger wissen möchte, soll einfach ins Kloster Waghäusel gehen. Südöstlich von Speyer in der Nähe des Rheins. Nicht der Südschwarzwald, aber trotzdem denke ich gar nicht so, keine so schlechte Gegend, wie Sie es gerade geschildert haben. Also Kloster Waghäusel ist ein toller Ort und wenn Sie also dort mal hingehen möchten, werden Sie auch Pater Jürgen treffen können, der dort für die Gäste zuständig ist. Ich möchte noch darauf hinweisen, wenn wir gerade schon an Hinweisen sind, diese Sendung wird aufgezeichnet, Sie können sie gerne nachhören, entweder übers Internet unter horeb.org. Wir haben einen Podcast für Sie eingerichtet, wo Sie die Sendung Spiritualität vom heutigen Datum nachhören können. Oder Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist eine andere Telefonnummer, die gebe ich Ihnen mal durch. Das ist die 08328 921 120. Ich sage es gerade nochmal, 08328 921 120. Ja, Pater Jürgen, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir machen es gleich so. Ich möchte Sie am Schluss bitten, dass Sie ein Gebet noch sprechen, ein Berufungsgebet und Ihren Segen erteilen. Ja, das dürfen Sie gleich machen. Ich möchte mich vorher aber bei Ihnen bedanken, dass Sie uns eben diese Zeit geschenkt haben. Und Sie haben in Ihrer Berufungsgeschichte ganz am Anfang erzählt, dass da in Ihrer Kindheit oder Jugend kaum oder keine Anstöße waren, über Ihre eigene Berufung nachzudenken. Und ich finde es gut, dass Sie uns heute eben so einen Anstoß gegeben haben, mal wieder über so eine Berufung nachzudenken. Und wer immer uns jetzt auch gehört hat, jeder kann sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Von daher ganz herzlichen Dank und auch danke für die Hörerinnen und Hörer, die zugehört haben, die dabei waren. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute auch für Ihren eigenen Weg, wie immer Ihre eigene Berufung aussehen möge. So, soweit von mir. Ich bin Bodo Klose und nun hören wir gemeinsam zum Abschluss dieser Sendung das Berufungsgebet und den Segen durch Pater Jürgen Württemberger.
Ja, ich möchte zum Gebet Worte verwenden, die Papst Johannes Paul II. 2003 uns geschenkt hat. An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen, Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt. Dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in der Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich. Jesus, einziger Retter des Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde. Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen. Lass sie dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du unser Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch und alle, die über Radio Horeb mit uns verbunden sind, der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.